Zu unserer heutigen Sendung zur Vertiefung der Grundlagen des christlichen Glaubens begrüßt Sie und ganz besonders auch die jetzt mithörenden Hörer von Radio Maria in Österreich, Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München. Warum ist aus christlicher Sicht so entscheidend, sich zu versöhnen, also zu vergeben und sich vergeben zu lassen? Und was auch dazu gehört, umzukehren, das heißt, sich zu ändern bzw. zu bessern, wenn man jemandem durch schlechte Gewohnheiten, Worte oder Werke Leid zugefügt hat. Okay, es macht auch schon aus rein weltlich-sozialer Sicht Sinn, wenn man sich verträgt. Aber diese Grundhaltung der Reue und des Umkehrens hat in christlicher Hinsicht noch eine andere Dimension, nämlich die der Erlösung, und zwar durch die heilige Beichte. Und diese steht heute im Zentrum dieser Sendung, die sich ganz besonders um das Sakrament der Wiederversöhnung dreht, die sogenannte heilige Beichte also. Und warum es bei der Beichte aber nicht nur um Wiederversöhnung mit den Menschen geht, sondern auch um Wiederversöhnung mit Gott und nicht nur um Schuld, sondern auch um Sünden. Das und vieles mehr kann uns heute Georg Dietlein erzählen, der mir jetzt aus Köln zugeschaltet ist. Er ist 23 Jahre jung und schon zu seiner Gymnasialzeit ging er parallel zur Schule und zu Vorlesungen an der Universität und begann schon im Alter von 13 Jahren Theologie zu studieren und später auch Jura und BWL. Er ist Publizist und kennt sich nicht nur in vielen theologischen Themen sehr gut aus. Herr Dietlein, schön, dass Sie sich auch heute erneut Zeit für uns nehmen und herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Vielen Dank.
Herr Dietlein, von Ihnen kann man in dem im Herbst beim Miriam Verlag erscheinenden Buch mit dem Titel Schule der Liebe lesen, dass die Beichte die Schule der Liebe schlechthin sei. Warum ist es Ihrer Ansicht nach so?
Ja, wir kommen gerade aus der Osterzeit heraus und da haben wir Ostern gefeiert, nämlich das große Fest der Versöhnung, der Erlösung, des Heils und des Neuanfangs. Das machen wir jedes Jahr, weil wir so ein bisschen das auch vergessen, finde ich zumindest. Wir vergessen immer gerne wieder Ostern und jetzt kommen wir so bald ins Kirchenjahr rein und dann ist das alles so zu Ende. Und bei einer Beziehung ist es ja ganz genauso. Es gibt immer wieder Tage, das kennen wir alle, wo es ganz schön ist und alles super ist, aber auch Tage, wo man sich entzweit, wo man eigentlich nicht so ganz ein Herz und eine Seele ist. Und sowas wie eine Beziehung braucht immer wieder auch Reinigung, Versöhnung und eben auch dieses große Wort, ja, Vergebung. Ich würde fast sagen, eine Beziehung, die wächst in den Krisen und vollendet sich in der Vergebung. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir lieben gerne einen Menschen, der toll ist, der super ist, mit dem wir ein bisschen streiten können, aber am Ende geht es um die große Frage, können wir diesen Menschen auch dann, wenn er vielleicht abgrundtief Schlechtes tut, wenn er eigentlich etwas tut, das wir gar nicht erwarten würden, dem vergeben? Und die Frage, die ist gar nicht so einfach. Wir wissen selbst, dass sich manche Beziehungen auch auseinanderleben, unter auch Freundschaften, unter Sünde leiden. Und bei Gott ist es genauso. Und kann Gott einem das vergeben? Die Antwort ist immer ja. Das haben wir an Ostern gelernt. Und die Versöhnungsbereitschaft Gottes, die findet nicht nur statt einfach in irgendeiner Heilsaussage. Wir bekommen so einen Scheck von Gott hier, Vergebung, Versöhnung, Erlösung, sondern die müssen wir auch annehmen. Das ist die große Frage, warum wir eigentlich die Beichte haben. Das ist gar nicht so einfach für die meisten Menschen. Man könnte doch sagen, naja, Gott könnte sich doch auf seinen himmlischen Thron sitzen, auf den Balkon kommen und sagen, es ist alles vergeben, es ist alles gut, es ist alles, ja, es ist alles weggewischt. Aber ist das eine ehrliche Vergebung? Ist das eine ehrliche Versöhnung, so einen Blankoscheck zu bekommen, ist alles gut? Ich glaube nicht. Wenn wir ehrlich sind, das schadet uns und der Beziehung selbst. Und der Beziehung ist es ganz genauso, beziehungsweise einem Menschen, wenn einfach alles irgendwie vergeben wird, im Sinne von, ja, war nicht so gut, aber ist ja gut. Das ist eigentlich ziemlich kontraproduktiv, wenn wir nichts aufarbeiten. Und wir machen ja Fehler. Wir machen Dinge, die uns auch eigentlich leid tun. Das ist ja das Schöne an der Sünde, das Schlimme auch an der Sünde, dass eigentlich die Sünde nicht nur dem anderen schadet, sondern auch uns selbst. Und bei Gott ist es genauso. Die Sünden, wir werden darauf vielleicht nachher noch sprechen, bei einigen ist es ein bisschen schwierig. Was ist denn daran so schlimm, ja? Also bei einigen Dingen ist es klar, nehmen wir an, wenn ich Menschen verleumde, verrate oder immer so halb die Unwahrheit sage, das ist ziemlich schädlich für eine Beziehung, für die Glaubwürdigkeit, auch für den Bestand der Beziehung. Bei anderen Dingen ist es vielleicht nicht so einfach, wo wir so Sünden haben, die wir vielleicht gar nicht als Sünde mehr begreifen. Da geht es auch schon los. Das ist nämlich die große Sünde eigentlich, dass wir die Sünde vergessen. Dass wir so eine Art, ja, mangelnde Sündenbewusstsein haben, dass wir eigentlich gar nicht mehr so, dass uns das auffällt, dass uns das vielleicht selbst belastet. Also die Beichte ist der Ort, man hat früher gesagt, es ist ein Richterstuhl, aber es ist ein Gnadenstuhl. Es ist der Ort der Barmherzigkeit Gottes. Und gerade da eignet sich ihm Barmherzigkeit. Konkret, nicht so abstrakt, von wegen, es ist alles vergeben, es ist alles gut, Gott ist die Liebe, sondern diese Liebe, die verwirklicht sich in der Beichte. Und naja, das ganze Heilswerk Gottes, das wir jetzt gerade gefeiert haben, noch weiter feiern, von der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, als Jesus Christus, bis hin zum Abendmahl, zum Gründonnerstag, Karfreitag, bis ans Kreuz, in den Tod, die Auferstehung hinein, das hat ja einen Sinn. Und der Sinn heißt nicht nur Offenbarung, Gott zeigt sich uns irgendwie und sagt was, sondern auch Versöhnung. Das ist ein ganz zentrales Wort im Evangelium. Es kommt direkt bei Markus am Anfang vor, da predigt nämlich Johannes die Taufe zur Umkehr und Vergebung der Sünden. Das ist ganz wichtig. Also irgendwie spielt im Christentum das Wort Sünde eine große Rolle. So schwierig das auch heute scheinen mag, weil Sünde ist so ein alter Begriff. Man könnte dafür auch gerne sagen Schuld oder einfach ein Fehler. Ja? Oder ich sag mal einfach so etwas, was uns Probleme bereitet. Ja? Also alle Sünden sind Probleme. Und zwar Probleme, die nicht nur uns gemacht werden von der Kirche, von wegen, das ist ja gar nicht so schlimm, sondern das sind eigentlich oft wirklich Probleme, die vielleicht nicht immer so krass sind, die wir vielleicht denken, ja, von wegen, das ist jetzt Sünde, sondern das sind manchmal auch einfach Kleinigkeiten, die in der Summe unser ganzes Leben dunkel und schlecht machen und unfröhlich machen. Und die Beichte ist gerade der Ort, um da rauszukommen. Wir werden darüber nachher wahrscheinlich noch sprechen. Also die Beichtpraxis ist ja, wird immer weniger, hat auch seine Gründe und man kann auch da vielleicht drüber nachdenken, was könnte man tun, um die Beichte neu zu entdecken. Das geschieht ja auch. Also vor wenigen Wochen hat der Papst so eine öffentliche Beichte gemacht auf dem Petersplatz. Da wurden so Stühlchen rausgestellt und dann konnten die Jungs beichten. Fanden sie auch alle ganz toll. Das ist irgendwie attraktiv wieder heute. Es ist nicht so einfach, das ist klar. Aber es gibt Wege, um die Beichte attraktiv zu machen. Und sie hat auch einen Sinn. Und zwar ist es eigentlich ganz viel, ist die Beichte. Es ist zwar schwierig, es ist wie der Zahnarzt, es ist nicht so schön. Und man vergisst es auch gern mal und hat auch eigentlich keine Lust darauf. Und es ist ja auch klar, wer das verlernt hat, das haben die meisten verlernt, der fängt auch nicht mehr an. Ne? Also auch bei meinen Freunden ist das ganz klar, dass die Beichte, ja, also am Ende ist es eigentlich unsere Feigheit, darüber sprechen zu wollen, das ist auch ganz klar, der Mensch ist eben ein Mensch, der so ungern sein Innerstes offenbart, auch seine Fehler. Wir nennen gern unsere großen Taten, aber naja, das Schwarz und so, das lassen wir gerne mal im Keller liegen. Das Dumme ist, wenn wir das da liegen lassen, wird es nicht aufgearbeitet. Das sprach ich eben schon an. Gott will unsere Sünden aufarbeiten, mit uns zusammen. Das ist nicht so, dass Gott den Zeigefinger rausholt und sagt, komm mal zur Beichte, sondern eigentlich, ich will dir helfen. Ja, das ist ein Angebot, das ist eine Chance, um das alles ja wegzumachen, vergessen zu lassen, verschwinden zu lassen und zugleich auch was daraus zu lernen. Und die Früchte der Beichte sind nicht nur das reine Gewissen und der innere Friede, sondern eben auch besser zu werden. Besser zu werden, auch aus eigenem Interesse, einfach zu gucken, was könnte vielleicht in meinem Leben falsch sein. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir beichten, dann fällt uns doch vieles ein und wir fangen einfach mal an zu plaudern und wir wissen am Ende auch, dass es gut so ist. Und wir wissen auch, dass es ein Sakrament ist, das eben ja ziemlich anonym ist und dass es ein ganz großes Sakrament ist mit dem Beichtgeheimnis, dass da also das ein großes Privileg, das wir auch als katholische Kirche haben, dieses Beichtgeheimnis, dass es wirklich ein anonymer Ort ist, wo wir wirklich alles sagen können. Das haben wir bei keinem Menschen, bei keinem guten Freund, wir wissen ja alle, manchmal werden Sachen doch rumerzählt und klar, das ist halt auch so und die Beichte ist der Ort wirklich, um ganz, ganz offen zu sein und alles zu erzählen und das haben wir eigentlich heute nirgendwo mehr, wenn wir ehrlich sind, bei Psychologen ist es auch nicht so. Es ist also vielleicht was ganz anderes nochmal, der Psychologe als der Beichtvater und gleichwohl, dass wirklich der ganz große heilige Ort ist eben das Beichtgespräch, das Sakrament der Versöhnung, der Vergebung oder auch einfach die Beichte. Und das ist ein großes Geschenk, das heute vergessen wird. Und warum wird es vergessen? Naja, weil wir eben eigentlich gerne unsere Sünden verleugnen. Das ist ganz normal, aber es ist ziemlich traurig, weil wir eigentlich so nicht besser werden, sondern immer schlechter.
Herr Dietlein, warum heißt denn dann eigentlich die Beichte auch Sakrament der Versöhnung und was macht die Beichte dann aus im Gegensatz zu rein weltlicher Versöhnung zwischen zwei Menschen?
Ja, es gibt ja ganz verschiedene Sünden. Es gibt Sünden, die wir eigentlich nicht in der Beichte einfach abschließend klären können. Das ist auch gut so. Also die Beichte ist nicht so der Blankoscheck, mach weiter oder ist alles gut, sondern das setzt ja auch voraus, dass wir uns mit dem Menschen versöhnen. Ja, das ist dann manchmal die Buße, dass wir eben auch sowas tun. Ja, also die Beichte hat so mehrere Akte. Da geht es ja eigentlich um, ja, erstmal das Bekenntnis. Und davor schon verlagert eigentlich die innere Reue. Also das Ganze ist ja ein großes Geheimnis in verschiedenen Worten. Da geht es um Buße, da geht es um Reue, um Gewissenserforschung, da geht es um das Bekenntnis dieser dieser Sünden, die wir uns bewusst sind. Und dann kommt die Vergebung und auch die Buße als solche. Übrigens, die Buße ist nicht die Beichte. Die Buße meint ja eigentlich die innere Umkehr, die dann noch folgen muss auch. Man hat das früher genannt auch die Sündenstrafen. Das ist ein schönes Wort, das wir gerade in diesem Jahr jetzt feiern. Sündenstrafen ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber diese heiligen Pforten, die wir gerade haben im Jahr der Barmherzigkeit, die sind ja keine Beichtpforten. Also wer da durchgeht, der hat nicht die Beichte vollzogen, das ist klar. Also es ist also nicht so misszuverstehen einfach, aber diese heiligen Pforten, die sind quasi ein kleiner Nachschub zur Beichte, wie auch unsere Vergebungsbereitschaft zum anderen, sich zu entschuldigen, was Gutes zu tun und vielleicht auch, wenn wir was weltlich falsch gemacht haben, vielleicht eine Straftat begangen haben oder was geklaut haben, das zurückzugeben oder wenn wir gelogen haben, das klarzustellen oder wenn wir jemanden betrogen haben, dann auch da um Vergebung zu beten. Ja? Also es gibt ja diese Horizontale und die Vertikale und das eine ist das Verhältnis zu Gott und das andere zu Menschen. Aber das ist nicht, das widerspricht sich nicht, sondern das gehört zusammen. Denn manche Sünden wider den Heiligen Geist, wider Gott, die können auch unser Verhältnis zum Nächsten völlig kaputt machen eigentlich, ja. Und das können auch schon so Kleinigkeiten sein, wo wir denken, das ist vielleicht irgendwie nicht so schlimm, nehmen wir an, dass wir in der Messe irgendwie unaufmerksam sind oder dass wir irgendwie eigentlich die ganzen religiösen Pflichten oder einfach unser Verhältnis zu Gott nicht ernst nehmen. Das verletzt auch das Verhältnis zum Nächsten, weil wir dann eigentlich unachtsam sind, auch gerne mal doppelzüngig oder eigentlich scheinheilig. Dass wir eigentlich so zwei Leben haben, das haben wir alle. Und das ist auch eigentlich der Beginn so der menschlichen Natur, dass wir erkennen, es gibt diese neue Natur, die das Menschen, der in der Taufe neu geschaffen worden ist, Kind Gottes, Taufkleid, ja, Kind Gottes ist ein hoher Anspruch, ja, also irgendwie nach der Taufe soll das Leben anders sein, dann das reale Leben, wo wir eigentlich merken vielleicht so, dass das so eine Spalte wird, die wird immer größer, die Spalte, so eine richtig schon letzte Spalte und die Spalte, da fallen alle Sachen rein, die wir gern vergessen möchten, aber eigentlich ist das ein doppeltes Leben, ein Doppelleben und naja, wir sprachen in der Kirche, wir reden aber immer gerne über Doppelleben von Bischöfen und von Priestern, aber eigentlich können wir den Finger mal gegen uns auch richten und überlegen, was ist so unser Doppelleben? Und vielleicht haben wir jetzt nicht irgendwie unbedingt was Schlimmes getan, aber doch eigentlich merken wir, dass das gar nicht so die große Differenz ist. Unser Leben vielleicht in der Kirche als Christ, in Anführungszeichen, und unser reales Leben. Und um das wirklich zu bereinigen und wirklich auch zu versuchen, wirklich besser zu werden, ist die Beichte der beste Schritt. Und das ist auch eigentlich so ein kleines, also man könnte eigentlich sagen, die Beichte ist nichts Peinliches. Also es ist immer so lustig, wenn ich mit Menschen spreche, dann denken immer alle so, wenn man zur Beichte geht, man hätte was Schlimmes gemacht, ja, okay, kann auch mal sein, ja. Aber eigentlich ist das was Mutiges und nichts, was irgendwie dann mich irgendwie bloßstellt, ja. Ich nehme das ja auch wahr bei den jungen Menschen heute, also so, insofern ist die Beichte nicht immer mehr, sondern wenn man hier so in Köln schaut, Honiger, gibt es unglaublich tolle Beichtkirchen, also wo wirklich dann jeden Tag Beichtgelegenheit ist, außer sonntags. Und man kann eigentlich hier in Köln immer beichten, das ist wunderschön. Und eigentlich sind da auch immer Menschen, die man dann trifft, vielleicht sogar einige, die man wirklich kennt, ja. Und das ist keinem von uns peinlich, sondern das ist ein großes Geschenk, sich auch zu ermutigen, zusammen zur Beichte zu gehen. Also klar, natürlich jeder für sich einzeln, aber doch die anderen mitzunehmen. Und am Ende kommen alle glücklich raus. Also am Ende ist es schön, am Ende war es auch gut. Und es erfordert ein bisschen Überwindung manchmal, so, was mache ich jetzt? Gehe ich da wirklich hin, wie beim Zahnarzt? Und gleichwohl, jeder eigentlich, der beichten war, das war immer ein großes Geschenk. Das weiß ich noch von meiner Firmenkatechese, die ich gemacht habe vor einigen Jahren. Da mussten ja auch alle beichten müssen. Ja, so in Anführungszeichen, das ist eigentlich ein Geschenk gewesen. Wir sind also weggefahren aus Köln nach Marialach. Und ja, es war klar, wer geht zuerst? Keiner wollte, ne? Und ein Gespräch davor war schon so ein bisschen interessant. Also alle hatten so ein bisschen Angst, ja, von wegen, was sollen sie jetzt dem Priester da erzählen? Und alle überlegt, was habe ich denn falsch gemacht? Was sind so meine Sünden? Ich habe ja nichts falsch gemacht, ja. Okay, also vielleicht war da jetzt wirklich nichts Großes im Argen, das ist ja auch nicht schlimm, aber ich würde fast sagen, die größte Sünde ist eigentlich so alles zu leugnen, ja. Also der ehrliche Sünder, der ehrlich reumütige Sünder, wie auch im Gleichnis von den beiden, vom Zöllner und vom reuigen Sünder, der ehrliche Sünder ist eigentlich der Größere und der Bessere und der, ja, eigentlich der moralisch auch wertvollere, in Anführungszeichen, als der alles so einfach wegwischt, ja. Und am Ende sind es ja auch nicht zwingend klein, nicht zwingend so einzelne Sünden, sondern es ist so das ganze Leben, wenn wir ehrlich sind. Unser ganzes Leben ist durchdrängt von diesem Wort Sünde. Übrigens Sünde, ja, es ist also nicht so einfach, dass so im Deutschen, das ist so ein altes Wort, wo wir denken, mein Gott, das klingt so lehramtlich, da werden wir verurteilt, aber eigentlich kommt das Wort Sünde von absondern, dass wir uns ja von anderen Menschen, von Gott absondern. Und oft ist uns das Absondern von Gott ja eigentlich gar nicht mehr so wichtig, wenn wir ehrlich sind. Also die Menschen, klar, die schmerzt es schon, wenn sie einen Freund verlieren, aber mit Gott, naja, da kann man ja, der ist ja nicht böse. er ist auch nicht böse und er ist auch nicht sauer, aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir merken selbst, dass da was nicht richtig läuft. Wenn wir vielleicht ein Leben vorgeben als Christ und sagen, ich bin katholisch, ich bin christlich, bin Christ und dann eigentlich so ganz viele Dinge machen in so einem Alltag. Ja? Das wusste schon C.S. Lewis in seinem schönen Buch, Pardon, ich bin Christ, die großen Sünden sind eigentlich die kleinen, das sind eigentlich die vielen kleinen. Das sind so die Dinge im Alltag, die wir so gerne mal einfach so vernachlässigen. Das schlechte Reden, das schlechte Denken, das vielleicht auch dann despotisch zu anderen Menschen sein, dass wir einfach vielleicht über Menschen herrschen wollen, das ist oft die größere Sünde als so Dinge aus den 10 Geboten, wo wir dann denken, mein Gott, da habe ich was Kleines falsch gemacht. Okay, das ist, gehört dazu und das auch dann so, ja, zu bekennen, das auszusprechen, das ist nicht immer so einfach, das auszusprechen und dann auch daran einfach daran zu wachsen. Ne? Und ich glaube, wir leben in einer Welt, wo wir gerade in Deutschland eine Sache nicht können, nämlich vergeben, mit Sünde umgehen, mit Fehlern umgehen. Das merken wir schon in der Öffentlichkeit. Wenn ein Politiker oder ein Mensch was falsch macht, ist der gebrandmarkt. Ja, das ist so ganz typisch in Deutschland. In anderen Ländern nicht so, in den USA auch nicht so. Aber hier ist typisch. In Deutschland ist so, das öffentliche Bild, das öffentliche Image ist alles. Ja, und der Mensch, der was falsch macht und das auch noch zugibt, der muss zurücktreten. Das ist ja untragbar und so. Es ist immer sehr interessant, wie wir, wenn wir die Zeitung aufschlagen, über andere Menschen gerne herziehen, obwohl wir selbst oft auch Leichen im Keller haben und auch nicht zu knapp, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das ist so eine typisch deutsche Grundhaltung zu sagen, naja, also Sünde darf nicht sein, Anführungszeichen, Schuld darf nicht sein, müssen Konsequenzen ziehen, aber eigentlich Gott ist anders. Gott ist ganz anders. Denn der Mensch wird nicht gebrandmarkt, wenn er was falsch macht. Der ist nicht irgendwie verworfen und ausgegrenzt, sondern der wird rekonziliiert. Der wird zurückgewonnen. Das ist auch schön, wenn der Mensch seine Sünden bekennt und dann zurückkommt. Das ist eine ehrliche Umkehr, eine ehrliche Rückkehr. Das ist besser, als alles zu verschweigen. Ja? Aber das müssen wir auch noch mal neu lernen, so unser Sündenbewusstsein auch zu schaffen, zu reinigen. Also dieses Thema Gewissenserforschung, dass wir wirklich überlegen, was sind denn eigentlich Sünden? Und vielleicht ist es gut, dass in der Kirche das nicht das zentrale Wort ist, das Wort Sünde. Also wir haben jetzt ja keine Bußpredigten hier in Deutschland, gleichwohl. Da sich immer auch bewusst zu werden, dass die Sünde, die Schuld, unser eigenes Versagen, auch mein Versagen, auch dein Versagen, dass es dazugehört, das ist ganz wichtig. Und das Christentum ist nicht nur eine Religion, wo alles irgendwie weiß und wischiwaschi ist und alles schön und alles fröhlich. Und wir denken immer, Christentum, Evangelium meint so, es ist alles super. Nein, das meint auch eben dann, den Finger in die Wunde zu legen und wirklich besser zu werden, besserer Mensch zu werden. Und da geht es nicht um einen moralischen, ich sag mal, eine moralische Haltung, ein Held zu sein, sondern einfach das anzuerkennen, dass Gott unsere Umkehr möchte, und zwar zu unserem Wohl. Und unsere Vergebungsbereitschaft, also diese Vergebungsbereitschaft, die ist immer da. Und Gott will unsere Umkehr. Und Umkehr meint das ganz Grundlegende, nämlich dieses große Wort, ein neuer Mensch werden, ein anderer Mensch werden. Und zwar mit der Taufe, mit der Beichte soll alles anders werden. Und das am Ende zum Wohle der anderen Menschen, damit wir als Christen wirklich strahlen können. Das ist das große Ideal. Als Christen immer ein neues Taufkleid anhaben und auch das, wenn es einmal verunreinigt worden ist, immer neu zu waschen und immer ja frische Klamotten zu tragen.
Kann man denn nicht auch ohne der Beichte ein besserer Mensch werden und immer wieder umkehren und sozusagen diesen Schritt überspringen? Also manche haben ja vermutlich ein Problem damit, mit der sogenannten Stellvertretungstheologie, wonach eben auch gerade im Sakrament der Heiligen Beichte der Priester eben stellvertretend für Christus da sitzt und denken sich, ja, nee, wenn ich Probleme habe oder wenn ich irgendwie erkenne, habe ich mich mit wem zerstritten, dann reicht's doch, wenn ich das untereinander mit meinem Nächsten ausmache. Was würden Sie darauf antworten?
Es ist immer interessant, wenn ich Menschen verschiedener Kontinente, Länder vergleiche, dann nehme ich wahr, dass für Lateinamerikaner die Beichte ganz wichtig ist. Das ist ein ganz zentraler Ort. Das haben wir Deutschen so ein bisschen verlernt. Warum auch immer. Ich glaube, es liegt so an unserem Wesen manchmal auch, über das ich gerade so herziehe, dass wir eben das nicht anerkennen können, dass es Fehler geben muss und dass Fehler da dazugehören. Also wir denken oft so, Fehler gehören nicht in unser Leben, die müssen vernichtet werden, verschwiegen werden, möglichst wirklich verschwiegen werden. Das machen wir am liebsten so. Wenn wir was falsch machen, dann gehen wir so drüber hinweg und tun so, als wäre nichts gewesen. Also es ist für uns ganz schwierig, das wirklich einzugestehen. Ja, also das fällt mir auch irgendwo so im Alltag auf. Also ich bekomme ganz, ganz selten so Entschuldigungen. Und das ist auch so im Straßenverkehr gern mal so, wenn man was falsch macht, dann erlebt man ja oft irgendwie auch in der Straßenbahn manchmal gewisse Konstellationen, wo Menschen sich anschreien, ja, was machst du denn da, ja? Also wir machen das nicht so gerne, so Entschuldigung zu sagen, obwohl das ein ganz zentrales Wort für jedes Familienleben, für jede Beziehung ist, danke und Entschuldigung zu sagen und Bitte auch zu sagen. Das sind so Kleinigkeiten, die wir gern verlernen. Und die Beichte, das ist darum auch vielleicht so schwierig, weil wir dann oft denken, das hat noch der Papst so schön gesagt, neulich Papst Franziskus, die Beichte ist keine Folterkammer. Das ist kein dunkler, miefiger Ort, sondern das ist halt der Ort der Barmherzigkeit Gottes. Das ist quasi die Wiederholung dieses großen Heils der Gottes, das bis zum Kreuz führt. Und das sich vor Augen zu führen, also dieses Kreuz, diese ausgestreckte Arme, das ist das Angebot der Barmherzigkeit, der Versöhnung. Die ist immer wieder erforderlich. Also es ist eine heilige Pforte, dieser Beichtstuhl oder dieses Beichtzimmer. Es ist ein Ort, um mit sich besser ins Reine zu kommen. Es ist nicht immer einfach und darum ist es auch, glaube ich, wichtig, dass man das neu versteht, das ganze Sakrament. Und natürlich sind da einige Worte schwierig. Nehmen wir an, auch das Wort Sünde, das Wort Beichte und selbst das Wort Beichtstuhl, das klingt so abstrakt für viele heute. Ja, also allein diese Wortwahl schon klingt so, da ist die Kirche über mir, das können wir ja nicht anerkennen. Wir denken ja, wir haben unser Gewissen, das Gewissen ist so alles. Und da verwechseln wir manchmal auch das Gewissen nicht so an Freifahrtschein meint, von wegen, was ich für gut halte, so auf den ersten Blick ist gut. Sondern das Gewissen ist dann wirklich auch fähig zu entscheiden, auch gut zu entscheiden, wenn es gebildet wird. Und eine Gewissensbildung, das erfordert jetzt nicht, dass man irgendwie zu viel Skrupel hat, aber auch nicht skrupellos ist, sondern einfach sich bewusst zu werden, was vielleicht im Leben so falsch läuft. Und das ist ganz schwierig, weil natürlich auch Sünden uns peinlich sind. Peinlich ist ein schönes Wort, Pein kommt von Leiden. Ja, also Sünden lassen uns leiden. Und wir kennen das, wenn wir rot werden, weil wir irgendwie gestellt werden. Ja, wenn wir also so die Sünde da uns ins Gesicht springt, dann wird uns das sehr schwer im Herzen, weil wir eben nicht manchmal anerkennen möchten, dass es die Sünde gibt. Aber das ist der erste Schritt eigentlich zur guten Reue, zu erkennen, dass dass es die Sünde gibt. Das ist die erste Erkenntnis, dass es die Sünde gibt, dass wir vielleicht Dinge falsch machen, dass wir das nicht verleugnen dürfen, auch nicht verharmlosen dürfen, sondern dass es darum geht, dass man das wirklich dann auch anspricht. Und der Beichtstuhl, da gibt es ja auch Alternativformen heute. Ich glaube aber, dass dieses Beichtgespräch auch nicht zwingend das Bessere für einige ist. Also muss man drüber nachdenken, was ist so die Zukunft der Beichte. Wir nehmen das ja wahr, also in München gibt es immer so Beichtgottesdienste und zwar, das ist jetzt nicht so, also ohne echte Ohrenbeichte, sondern das ist die Gelegenheit, dass man die Beichte liturgisch einbindet in den Gottesdienst. Das ist eine schöne Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass man einfach sagt, wir machen jetzt eine, dann heißt es hier in liturgischen Büchern, eine gemeinsame Feier der Versöhnung mit Bekenntnis und Lossprechung des Einzelnen. Also eine Messezeit, eine Gottesdienstzeit, vielleicht in der Bußzeit, österlichen Bußzeit oder in der Fastenzeit oder in der Adventszeit und eine Messe hat, wo dann eben die Beichtgelegenheit ist. Das ist etwas Wunderschönes. Früher war völlig klar, die Beichte, die kann man vor der Messe noch absolvieren, Anführungszeichen. Das war auch super, geht man zur Kirche, ein bisschen früher da, gibt eine Schlange, geht zur Beichte, alles super. Heute ist es ja nicht mehr so. Also für die Beichte, die hat irgendwie keinen Ort mehr in unserem Leben, weil wir haben nicht mehr so einen Beichttag. Wir haben auch nicht mehr Zeit dafür, weil wir denken, mein Gott, also es gibt ja oft auch Vereine, wo es dann heißt Beichte NV, nach Vereinbarung. Ist auch nicht so einfach, weil man möchte das auch nicht so. Man möchte eigentlich eher eine Beichtgelegenheit haben. Darum ist es auch sehr, sehr gut, dass es in einigen Städten in Deutschland und auch in einigen heiligen Orten, sage ich mal, immer einen Beichtstuhl gibt, der besetzt ist. Das ist wunderschön. Gibt es in Rom ja auch und auch in den Wallfahrtsorten. Also das ist das eine, so eine Beichtkultur zu entwickeln oder eine Versöhnungskultur. Das ist ganz, ganz zentral, das offene Ohr Gottes auch wirklich präsent zu haben vor Ort und nicht nur so per Mail nach Vereinbarung und dann eben auch vielleicht das neu zu entdecken, wo kann man denn die Beichte liturgischen Kirchen ja verorten. Am besten ist in der österlichen Bußzeit und in der Adventszeit oder auch mal freitags, dass man einfach so vielleicht Gelegenheiten findet auf Dauer, eine Beichtkultur, wo im Rahmen einer Messe auch eben Gelegenheit ist oder bei einer Anbetung Gelegenheit ist. Und das kann auch wirklich wundervoll gelingen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn sowas angeboten wird, so eine Messe mit vielleicht Beichtgelegenheiten am Rand, in Kirchenschiffen oder irgendwo anders, oder eben eine eucharistische Anbetung, kommen Menschen gerne rein und man muss sich auch nicht Beichte nennen, weil Nightfield macht das sehr schön. Da heißt es dann nicht irgendwie zwingend Beichte, sondern Gelegenheit zum Gespräch, zur Versöhnung, zum Segen. Und das ist doch etwas sehr Einladendes. Ja? Also Menschen müssen nicht von diesem Begriff sich irgendwie abschotten lassen, so ich bin jetzt Büßer und muss jetzt Buße tun, wie schrecklich, sondern erstmal eine Einladung zum Gespräch. Und am Ende soll die Beichte auch das sein, ein Gespräch. Also kann sie sein, muss sie auch nicht sein. Es gibt da verschiedene Beichttypen, sage ich mal. So ältere Omas und Opas, die haben eigentlich schon viel vom Leben verstanden und die brauchen nicht zwingend mehr ein großes Beichtgespräch, sondern einfach so ihre Sachen da erzählen und dann ist auch gut. Und andere Menschen, vielleicht ich und du, wir brauchen eher so das Beichtgespräch, dass wir auch eine geistige Seelenführung bekommen, dass wir auch wirklich ein paar Tipps bekommen, ja. Und auch vielleicht manchmal ein bisschen so merken, ah ja, da ist noch vielleicht was, was wir noch gar nicht so entdeckt haben für unser Leben, wo wir dann vielleicht auf einige Dinge aufmerksam werden in unserem Leben, wo vielleicht doch noch mehr liegt, was wir besser tun könnten. Also die Beichte ist ja ganz, ganz verschieden. Es gibt also tolle Beichtgespräche, Seelenführungen, pastorale Begleitung und all das ist da enthalten im Sakrament der Versöhnung. Das ist ein Gespräch, das ist ein Ort, um mit Gott, ja, mit Gott ins Gespräch zu kommen und am Ende auch ein besserer Mensch zu werden. Aber das ist nicht alles, sondern dieses Moralische, der bessere Mensch zu werden, ist eigentlich nur die Folge daraus, dass Gott uns erstmal versöhnt, dass Gott uns Frieden schenkt und daraus kann das dann auch erwachsen. Daraus kann dann auch der bessere Mensch werden. Aber die Grundlage dafür ist nicht unser, ich sag mal, moralischer Anspruch, unser moralischer Kampf, sondern erstmal Gottes Ja zum Menschen, Gottes Barmherzigkeit und diese Barmherzigkeit hat auch die Fähigkeit, uns, ja, zu befreien. Die heilt auch unsere Wunden. Das ist eigentlich erst der Anfang, um sein Leben neu anzupacken.
Herr Dietlein, vielen Dank für diesen Einstieg zur heutigen Sendung über das Sakrament der Heiligen Beichte. Und vor dem folgenden Lied sind nun auch unsere Hörer ganz herzlich eingeladen, sich an der Sendung zu beteiligen und ihre Fragen, Impulse oder auch eigenen Erlebnisse rund um das Thema mit uns allen zu teilen oder auch jene Fragen, die sie immer schon mal zur Beichte stellen wollten, an den angehenden Theologen und Publizisten Georg Dietlein zu stellen. Die Nummer dafür lautet 089-517-008-008. Aus dem deutschsprachigen Ausland erreichen Sie uns unter 0049-89-517-008-008. Gleich geht's weiter. Sie hörten Phil Coulter mit dem Instrumentallied Holy Island. Und damit begrüßt Sie Leon Michler ganz herzlich zurück zum Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen auf Radio Horeb. Heute geht's bei uns um das Sakrament der Wiederversöhnung, die Heilige Beichte. Dazu bin ich heute mit dem Publizisten Georg Dietlein aus Köln im Gespräch. Und jetzt haben wir auch schon erste Anrufer zu diesem Thema in der Sendung. Als erstes darf ich Franz Josef aus der Nähe von Regensburg begrüßen. Einen schönen guten Tag.
Grüß Gott, Herr Dietlein, grüß Gott. Mein Bruder ist mit ungefähr 25 Jahren, vielleicht war er auch 30 Jahre, das letzte Mal gebeichtet, oder wollte besser gesagt beichten. Er war 2 Jahre nicht mehr und da ist er vom Beichtvater so geschimpft worden, jetzt gehen Sie erst einmal heim und gehen Sie in sich und dann können Sie wiederkommen. Und dann ist er nie wieder beichten gegangen, nie wieder in die Messe gegangen, nie wieder in die Kirche gegangen, nie wieder Kommunion, hat aber ein vorbildliches Leben geführt. Das muss man wirklich sagen, ich kann dem nichts vorwerfen. Und andere auch, wohl auch kaum. Meine Frage, wie ist es dann, weil er jetzt gestorben ist, vor ein paar Monaten, wie ist es da mit der Sündenvergebung dann durch Gott? Ist der jetzt auch ohne Beichte erleichtert und erlöst von seinen Sünden?
Ja, die Erlösung eignet sich ja am Kreuz, die ist uns schon geschenkt. Und ich glaube, man muss jetzt nicht darüber nachdenken, moralisch und so eher juristisch, wie ist es jetzt? Klar, das ist das große Geschenk der Kirche, dass wir zumindest die schweren Sünden beichten sollten. Aber wir wissen natürlich auch, selbst der Ungetaufte, selbst der Mensch, der so im letzten Moment seines Lebens noch die Umkehr hat, der kann auch natürlich gerettet werden. Ich glaube, dass es jetzt bei Ihrem lieben Bruder gar kein großes Problem eigentlich gibt. Klar, das eine ist irgendwie, wir wissen nicht genau, was mit Menschen geschieht, die in schwerer Sünde verstorben sind. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ja, ich glaube daran, dass Gott auch diese Menschen natürlich erretten wird und dafür gibt dieses Fegefeuer, die Reinigung durch Gott vor dem Himmel. Aber ich glaube, man muss sich da keine großen Sorgen machen. Ne? Und es ist natürlich traurig, das ist ganz, ganz traurig, wenn Priester so Menschen das die Freude am Beichten kaputt machen. Denn Gott will nicht nur die Menschen irgendwie so einladen zu beichten, sondern auch ihnen möglichst einfach machen. Und eigentlich sollte die Beichte auch möglichst schön und interessant und attraktiv sein. Es ist immer traurig, wenn das einem kaputt gemacht wird. Ne? Also ich glaube, für Sie ist es schön, wenn Sie für Ihren Bruder beten und das ist das ganz Zentrale. Ne? So auch in diesem Jahr, im Jahr der Barmherzigkeit, viele Lebende und Verstorbene beten. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Für Menschen beten, die auch verstorben sind. Und Gott schenkt jedem einen Weg zu sich selbst. Und selbst für den Menschen, der vielleicht sein Leben lang nicht gut gelebt hat. Und bei ihm ist es ja auch, glaube ich, kein großes Problem. Also, ich glaube, Beichte ist nicht so nicht zwingend immer der einzige Weg, wo man sich dann Angst machen muss von, mein Gott, ich habe jetzt nicht gebeichtet am Ende meines Lebens. Das will Gott ja nicht. Sondern Gott holt den Menschen zu sich, wenn es am besten ist. Und ich glaube, bei dem Bruder war es ganz genauso.
Dankeschön.
Und stellvertretend, beziehungsweise man kann ja auch stellvertretend auch Ablässe gewinnen. Gerade im Jahr der Barmherzigkeit wird darauf ja auch immer wieder hingewiesen, dass sozusagen für Dinge, wo man jetzt nicht weiß, ob die Verstorbenen noch Unterstützung brauchen, auch ja sozusagen sicherheitshalber Ablässe gewonnen werden können. Und das ist eine stete Tradition der Kirche und ist, glaube ich, hier an dieser Stelle auch nochmal ein wertvoller Hinweis. Und unsere Anrufer haben jetzt wieder die Möglichkeit, weiterhin anzurufen. Einige Leitungen sind noch frei. Die Rufnummer dafür lautet 089 517 008 008. Herr Dietlein, können Sie nochmal mit einem Blick auf den Katechismus darstellen, was laut der Kirche eine Sünde oder gar eine schwere Sünde denn ausmacht, welche Kriterien da erfüllt sein müssen?
Ich habe ja Jura studiert und im Strafrecht ist es so, es gibt erstmal einen Tatbestand und dann einen subjektiven Tatbestand. Mit Deutsch, wenn man was falsch macht, objektiv und das auch noch weiß und auch noch will, dann ist es schlecht. Mit anderen Worten, wenn ich mir jetzt einen Apfel vom Tisch nehme, denke, es ist mein Apfel, dann ist das ein Diebstahl vielleicht, aber ich denke, es ist mein Apfel. Dann ist es nämlich subjektiv nicht, also strafbar. Subjektiver Vorsatz, darum geht es um Vorsatz, ja, also um Wissen und Wollen. Wenn ich das weiß, dass es ein fremder Apfel ist und das auch noch will, dass das Ding jetzt kaputt geht, indem ich da reinbeiße, wäre das eine Sachbeschädigung als Beispiel. Jetzt zu den Dingen, was ist eigentlich eine schwere Sünde? Ist übrigens interessant, weil das kann keiner so genau sagen. Es ist auch nicht so ganz klar im Lehramt, würde ich mal sagen, weil der Katechismus ist nicht vom Papst, sondern klar, der wurde natürlich approbiert und so weiter, aber das ist auch, hat sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen gewandelt, dass es vielleicht eine schwere Sünde ist. Vielleicht ein kleines Beispiel. In der alten Kirche war völlig klar, so die schweren Sünden sind ganz einfach Mord, Ehebruch, Klammer auf, ein weiter Begriff, und die Apostasie, also das Sichtlösen von Gott, fremdes Götzenopfer, Fleisch essen und so weiter. Ja. Okay, was sind heute die schweren Sünden? Darauf gehe ich gleich noch ein. Aber vielleicht ein Beispiel, was können schwere Sünden heute sein? Ganz einfach, klar. Indem ich was aus den 10 Geboten, was einfach ganz klar falsch ist, bewusst und willentlich tue. Die meisten wissen ja gar nicht, was falsch ist. Also es gibt so ein paar Dinge, im 6. Gebote so viel Schönes drin, da geht es um angefangen von Pornografie über Selbstbefriedigung bis hin zum Ehebruch, aber auch, dass man vielleicht irgendwo sich einloggt und nach Frauen sucht oder dass man wieder mit der Kollegin am Arztplatz irgendwas hat, also man kann ja auch in Gedanken sündigen und so, aber der 6. Gebot ist auch nicht alles, ja, da kann man viel machen und das merken wir ja irgendwie auch, dass irgendwie unsere leiblichen Dinge immer so uns relativ stark belasten, weil wir da nicht so ganz Kontrolle manchmal haben und dann kommt auch oft Alkohol dazu und andere Dinge. Ja, aber wenn ich so aus diesem Bereich was vielleicht tue, wo ich vielleicht meinem Partner untreu werde oder auch so merke, vielleicht ist diese Handlung jetzt nicht so ganz mit der katholischen Sexualmoral vereinbar, dann fliehen wir ja meist davor und sagen, mein Gott, das ist ja nicht so schlimm. Ist auch nicht immer so schlimm, aber es lohnt sich mal da anzupacken und zu gucken, naja, was ist eigentlich der Grund dafür, dass ich so und so handle und vielleicht so irgendwie in eine Sucht reinkomme oder vielleicht irgendwie so, ja, mich allein isoliert fühle und dann auch vielleicht was Falsches tue. Das ist das eine, aber nehmen wir an, eben kam das schon vor, was sind natürlich falsche Dinge? Na klar, Diebstahl, Lüge, Klammer auf, ist selten gerechtfertigt, Klammer zu, also Notlügen gibt es ganz selten, eigentlich gar nicht. Okay, weiter geht's. So Dinge wie Diebstahl habe ich schon genannt, Betrug, Untreue, ja, und andere Dinge mit Körperlichkeit, ja, also ist völlig klar. Also alles, was strafbar ist, ist in der Regel auch Sünde. Und selbst Dinge, die nicht strafbar sind, nehmen wir an, Schwangerschaftsabbruch, da kommen wir ja auch in einen Bereich rein, der vielleicht heute moralisch nicht mehr so schlimm ist, für die meisten Menschen gleichwohl. Klar, das Leben und darüber nachzudenken, auch mit Blick auf die eigene Sexualität, wie ich damit umgehe, mit meinem Partner und da geht's schon um ganz viel, ne, weil natürlich das ungeborene Leben hat einen ganz großen Wert, ist nämlich ein Mensch und nicht nur ein werdender Mensch, sondern ein schon bereits entstandener Mensch, der dann eben ein Lebensrecht hat. Da müssen wir, glaube ich, sehr aufpassen, dass wir da nicht reinkommen, aber das ist immer auch heute schwierig, natürlich, weil junge Menschen gerade in diesem Bereich natürlich Probleme haben und Sexualität ist halt nicht so einfach. Das ist halt eine in jungen Jahren ein Löwe und der kann uns auch gerne mal übermannen und dann haben wir Probleme. Und ich sage es bewusst so, Probleme, weil natürlich die Dinge, die wir eigentlich beichten möchten, das sind unsere Probleme. Die belasten uns ja. Das sind nicht Dinge, wo Gott uns einen Zeigefingervorwurf macht, sondern die belasten uns. Und eben der Anrufer haben wir ja auch gemerkt, das bist du, das bin ich, so sind wir auch. Wir haben auch Probleme, die wir eigentlich aussprechen möchten, wo wir denken, das belastet uns. Das habe ich übrigens auch. Und auch Dinge, die man nicht lösen kann. Und man kann nicht alles in der Beichte lösen. Das ist das Schlimme daran. Denn nehmen wir an, wenn wir uns mit Menschen entfremdet haben, verfeindet haben, wenn da irgendwas im Raum steht, da kann man sogar manchmal gar nichts mehr machen. Da kann auch sein, dass dann das Vertrauensverhältnis völlig weg ist und das wird niemals mehr so werden. Und das ist das Traurige auch an der Sünde. Die Sünde ist real und man kann sie gar nicht immer tilgen. Und das ist der Kampf Gottes in der Welt. selbst wenn wir uns mit Gott versöhnen und im Nächsten zu versöhnen suchen, manchmal bleibt ein Rest. Und dieser Rest kann unser ganzes Leben kaputt machen, dass wir mit dem Menschen nicht mehr klarkommen. Und da kann man das Thema klopfen und es ist nicht so einfach. Und darum, klar, die Sünde belastet uns. Und gerade auch in diesen Fällen ist, glaube ich, die Beichte das Medikament schlechthin, sich zumindest so mit Gott ins Reine zu bringen und auf eine Versöhnung zu hoffen. Und manche Versöhnung, die wartet noch auf sich. Also nehmen wir an, die großen Völkermörder des letzten Jahrhunderts, da ist keine Versöhnung bisher gekommen, das ist klar. Denn es gibt noch immer viele Millionen Menschen, die eben nicht vergeben können. Und natürlich genauso Menschen, deren Kinder vielleicht angegriffen, ermordet worden sind, die können dem Mörder ganz schlecht vergeben. Und das ist die Versöhnung, die noch auf sich wartet. Und das ist noch immer da. Und auch wenn alle Menschen beichten gehen würden, die Versöhnung, das ist ein Endzustand im Himmel. Das ist ein Petitum, ein Wunsch Gottes für uns, dass wir alle versöhnt sind, irgendwie heil sind, heilig werden. Und das kann auch lange dauern, denn der Spalt zwischen, ja, sag mal, zwischen uns und unserem anderen Ich, das, was wir uns vorgeben zu sein, das, was wir von uns erwarten, das ist ganz groß. Und leider, die Versöhnung wird erst eintreten im Himmel, noch nicht auf der Erde. Und gleichwohl ist es uns aufgegeben und geschenkt, dass wir hier schon Versöhnung stiften. Das soll nicht morgen geschehen, sondern heute geschehen. Dafür ist die Beichte da, dafür sind unsere Mailboxen da, dafür sind die persönlichen Gespräche da, sich zu versöhnen. Aber vielleicht noch ein paar andere Dinge jetzt mit auf die Sünde. Naja, was sondert uns voneinander ab? Natürlich ganz viele innere Haltungen, die eigentlich so die Wurzel der Sünde sind. Also ich meine, also wenn ein Ehepartner so eine Affäre hat, das kommt ja nicht von irgendwo her, das ist ja so irgendwie grundgelegt. Ja. Das beginnt mit dem ersten Blick, mit dem ersten Gedanken und dann dem Verleugnen des Gedanken und dann das Weiterverleugnen, das Unaufrichtigsein zu Hause. Und ich glaube, viele Ehepartner würden gern eigentlich ihrem Ehepartner alles vergeben und auch verzeihen und ihnen helfen dabei, wenn es vielleicht irgendwie eine Versuchung in Anführungszeichen gibt. Aber das Schlimme ist ja, wir legen uns ja gerne die Steine selbst in den Weg und weil wir eben nicht aufrichtig sind, weil wir die Dinge nicht ansprechen, dann ist das, ja, kommen wir da auf die schlechte Bahn. Ich habe von einem evangelischen Christen einen schönen Tipp bekommen, übrigens, die haben so zu Hause, also ein Ehepaar, die haben so die Abmachung, wenn einer der Ehepartner irgendwie sich merkt, zu verlieben oder irgendwie Gefühle zu hegen, dann soll er das dem anderen offenlegen und der andere ist nicht sauer, sondern betet für ihn und hilft ihm, weil, nehmen wir an, wenn das geschieht, das Offenlegen der Versuchung, der Sünde, ist der Reiz der Sünde weg. Dann ist völlig klar, ich helfe dir. Und ich helfe dir dabei, dass du rauskommst aus dieser ganzen Geschichte und dass du irgendwie, ja, das besser machst. Und leider, die Sünde versteckt sich gerne. Und gerade das ist das Schlimme, weil das Verstecken der Sünde, fangen wir schon an bei Adam und Eva, das ist das Reizvolle, das ist das Spannende. Ja, also das Offenlegen der Sünde, da geht es eigentlich schon los. Und wir merken direkt schon die großen Dinge und die Dinge, die unser Leben wirklich zerstören können und unser Leben verwirken können. Und das ist eigentlich so grundlegend schon in den kleinen Dingen. Und vielleicht ein paar Beispiele dafür. Was sind eigentlich so die Dinge, die da so anfangen? Das sind Dinge in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Nehmen wir an, Egoismus und Selbstsucht, aber auch die Eifersucht und dass wir sogar vielleicht Hass empfinden oder Neid. Missgunst ist auch sehr schön, kommt immer häufiger vor. Der Zorn, der Stolz, Geiz, Feigheit, auch Schadenfreude, wunderschön. Die Unkeuschheit, dass wir da anfangen. Oder auch dann die Genusssucht, dass wir an Dingen festkleben, die eigentlich so gar nicht sein müssen. Habgier, Unmäßigkeit und Trägheit. Das sind nicht zwingend alles Sünden, nehmen wir an, wenn wir einfach faul sind und auf der gerne mal einfach so den Tag hinleben. Das ist nicht zwingend eine Sünde, aber die verleitet uns gerne dazu, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht wollen. Dass wir eigentlich so in den Tag reinleben und eigentlich total, ich sag mal, asozial werden, eigentlich so nur auf uns schauen. Also was ich eben gesagt habe, ist, glaube ich, ganz zentral, so zu gucken, wo sind die kleinen Regungen unserer Gedanken, der Stolz oder auch hier der Neid. Ja, sind wir, wenn wir nach links und rechts schauen zu den Nachbarn, sind wir da irgendwie neidisch drauf. Ganz, kommt ganz schnell vor, dass wir irgendwie so anfangen, so über andere dann auch schlecht zu reden und schlecht zu denken und eigentlich so, ja, dieses, was der Papst auch so schön sagt, das Lästern ist so die Sprache des Teufels. Das stimmt ja auch, weil wir uns da eine Welt aufbauen, in der wir der Gewinner sind. Das ist ganz typisch. Wir fangen an, okay, der andere ist besser, finden wir schon mal schlimm. Können wir gar nicht hinnehmen, ob wenn es vielleicht auch mal so ist, auch mal das zu gönnen. Und dann fangen wir an, den anderen schlecht zu machen, weil wir nur so der Bessere sein können. Wir müssen den anderen klein machen, damit wir der Größere sind. Da geht es eigentlich los und dann beginnen wir uns so eine Parallelwelt aufzubauen. Eine Parallelwelt, in der wir was anderes sein wollen, was wir eigentlich sind, in der wir was verleugnen, was eigentlich Realität ist, und in dem wir den anderen noch reinreißen. Das fliegt ja am Ende auf. Das fliegt eigentlich immer auf und das ist das Schöne an der Sünde, sie kann sich verstecken, aber am Ende sind die ganzen Leichen im Keller irgendwie doch transparent, spätestens vor Gott. Und wenn man das sich vor Augen führt, das haben wir auch manchmal vergessen, dass wir eben vor Gott alle nackt sind und offen sind. Und Gott sieht das. Und Gott vernichtet den Menschen nicht, aber Gott will den Menschen reinigen. Und dann ist auch das Fegefeuer, das ist so der Fußabtreter Gottes in Anführungszeichen. Ja, wir können nicht mit anderen Menschen zusammenleben, wenn wir so sind, wie wir jetzt sind eigentlich. Also in der jetzigen Welt, wir können mal in die Presse schauen, läuft eigentlich vieles schief. Und warum ist das so? Wegen diesen Dingen. Weil wir eben dem anderen nicht das gönnen können, was er hat, weil wir eben zerstören wollen, weil wir Terror schaffen möchten, weil wir auch einfach gerne mal auf unser Ego schauen, auf unser Vermögen und dann gerne mal andere Vermögenspositionen leugnen oder Unrecht stellen. Ja, das gilt für mich und für dich genauso. Und das ist eigentlich der Punkt, da anzufangen zu überlegen, müssen wir das? Und es ist vielleicht auch mal sinnvoll, einfach den anderen einfach so zu lassen, wie er ist und mal einfach auch was hinzunehmen vielleicht auch. Ja, also auch so diese Fähigkeit zu vergeben, das ist auch was für uns übrigens. Ja, also nicht nur wir müssen vergeben bekommen, sondern das ist das Schöne, ja, vergibt einander. Wir vergeben unsere Schuld, wie auch, also Gott vergibt uns die Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, das ist das große Geschenk Gottes. Das kann nur gelingen, wenn die Vergebungsbereitschaft nicht nur vertikal läuft. Gott schenkt uns die Versöhnung, sondern auch wenn wir versöhnen. Das ist das große Geschenk auch, dass wir eine heile Welt bekommen eines Tages. Das ist keine Utopie von wegen alles wird super, sondern das ist Gottes Plan für die Menschheit. Die Erlösung der ganzen Welt. Und die beginnt ganz weit unten. Damit, dass Gott auf die Welt gekommen ist und noch immer kommt und uns die Sünden vergibt und darauf aufbauend können auch wir die Sünden vergeben. Dieses wundervolle Gleichnis vom Schuldner, der also den Menschen vergibt, weil er eben vergeben bekommen hat. Das ist eigentlich nicht die Utopie, sondern der Realismus der Liebe. Nur so kann die Welt wirklich besser werden, von innen besser werden, für jeden schöner, wenn wir vergeben bekommen lassen, uns vergeben lassen und dann auch den anderen vergeben und mal die 5 gerade sein lassen.
Ja, vielen Dank für diese weiteren Impulse. Herr Dietlein, jetzt haben wir noch, die Sendung nähert sich schon dem Ende. Jetzt haben wir noch 2 Hörer, die wir auf jeden Fall noch reinnehmen möchten. Als erstes Herrn Huber aus Biberach. Grüß Sie Gott, hallo.
Hallo zusammen, hallo Herr Dietlein. Vielen Dank für den wunderbaren, ganz wunderbaren Grundkurs. Ich bin selber ein ganz großer Fan von Beichten und gehe monatlich. Und möchte bloß kurz was anmerken noch, was mir ganz wunderbar gefällt. Das ist, Jesus sagt zu Frau Stina Kowalska, denke immer daran, ich bin es, der im Beichtstuhl auf dich wartet. Ich verhülle mich nur in der Gestalt des Priesters. Ich habe die Anzahl meiner Vergebungen nicht begrenzt. Das ist sowas Wunderbares, weil wir doch oft das Gleiche beichten. Mhm. Und er vergibt uns das Gleiche auch immer und immer wieder und unendlich. Mhm. So groß ist das Meer seiner Barmherzigkeit. Mhm. Und das ist sowas Wunderbares für mich. Und der Pfarrer von Ars und der Pater Pio, das waren ja Gefangene, das Beichtstuhl. Die Menschen wollen beichten, die wissen, die suchen was, die wollen beichten. Ich meine, die Priester und Bischöfe müssten Werbung bei uns machen fürs Beichten. Sie müssten aufmerksam machen, sonst schläft es ein. Und Medjugorje ist der Beichtstuhl der Welt. Die Menschen wollen beichten, sie suchen die Versöhnung, versuchen sie ins Reine zu kommen mit sich. Und die Beichte wandelt einem total. Ich mache es schon seit vielen Jahren und es wird immer alles besser. Klar beichtet man immer das Gleiche, aber Jesus sagt, ich habe die Anzahl meiner Vergebungen nicht begrenzt. Mhm. Und das finde ich so wunderbar. So viel dazu. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Also ich denke, den kann man wirklich einfach so stehen lassen. Ein ganz toller Hinweis auch nochmal auf Schwester Faustina. Und jetzt haben wir noch eine Frau aus Kempfenbach in der Leitung, die gerne anonym bleiben möchte. Grüße Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Im Katechismus steht, dass nur die schweren Sünden gebeichtet werden müssen. Ja, warum hat man gelernt, alle 4 Wochen, das mache ich nicht mehr, alle 4 Wochen zu beichten? Es ist ja immer das Gleiche, aber das sind doch keine schweren Sünden, dann bräuchte man überhaupt nicht zur Beichte gehen. Wir haben in der Schule gelernt, eine schwere Sünde sind 3 W, eine wichtige Sache mit Wissen und Willen. Mhm. Und wenn ich nur über jemand irgendwas rede oder mal neidisch bin oder zornig, das ist doch noch keine schwere Sünde. Was soll ich denn beichten? Soll ich gehen oder soll ich nicht gehen? Es ist immer dasselbe. Mhm. Dankeschön.
Ja, wenn man das aufgibt, dann hat man es halt verlernt. Ne? Das ist mir auch so früher gegangen. Klar, erste Beichte mit 8 Jahren, Kommunion und so. Ne? Und dann ist man lange gar nicht. Ne? Und dann nach ein paar Jahren ist es auch irgendwie komisch. Ja, dann ist es so verlernt. Das ist ja klar. In der Beziehung sind manche Dinge auch vielleicht Routine. Aber wenn die Routine aufhört oder dass die Tradition aufhört, dann ist sie kaputt. Ne? Und klar, zum Glück haben wir in der Kirche Traditionen, wiederkehrende Rituale in Anführungszeichen. Also wenn man diesen Faden aufgibt, regelmäßig zur Beichte zu gehen, Naja, also vergisst man das halt einfach, ne? Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, die haben das halt verlernt. Dann ist halt die Hürde zum Beichten zu gehen ganz, ganz groß. Man macht es halt nicht mehr, man hat es verlernt, man hat keine Lust mehr drauf, man hat auch Angst und dann kommt das schnell dazu, dass man eben das alles ablehnt. Das ist ganz, ja, ganz traurig eigentlich. Darum ist so eine Beichtregelmäßigkeit, der Papst geht alle 2 Wochen, das ist wunderschön und ich glaube sogar fast, das ist ganz befreiend auch für die eigene Seele. Und Beichte heißt ja nicht nur, dass irgendwie schwere Sünden vergeben werden müssen, sondern dass eben also man ein Geschenk bekommt, das Angebot auch der Seelenführung, so eine Andachtsbeichte, ja, also die Dinge sich so vor Augen führt, das war nicht gut und wo könnte man vielleicht besser werden. Das auszusprechen, das hilft ja immer mehr, als nur vielleicht das sich so zu denken. Ja. Also eine Gewissenserforschung ist schon mal toll, glaube ich halt bei mir. Und dann auch rauszugehen, sich zu stellen, ist natürlich noch viel mutiger und viel besser eigentlich.
Sie haben die Gewissenserforschung angesprochen, Herr Dietlein. Was könnte eine solche beinhalten? Oder wenn einem selber nichts einfällt, kann man da irgendwoher Infos beziehen? Oder ich habe auch früher öfter vom Beichtspiegel gelesen. Das hört man heute eher selten. Können Sie dazu noch was sagen?
Ja, ich glaube sogar, wenn wir ehrlich sind, im neuen Gotteslob ist auch schon ziemlich viel drin. Und da gibt es was für Kinder und für Ältere. Und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, mal dann zu gucken, so, das ist also auch ganz, ganz gut eigentlich so für den Anfang vielleicht. Man kann man auch vor der Messe machen oder in der Kirchbank, mal einfach reinzuschauen, was ist so vielleicht in meinem Leben nicht so perfekt. Und nebenbei, wir verschleiern ja auch keine Dinge. Also ist ja klar, wenn ein Mensch irgendwie suchtkrank wird, weil er eben einige Dinge immer tun muss, vielleicht jeden Tag 10 Zigaretten raucht und 2 Liter Bier, okay, es ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber wir werden ja auch nach anderen Dingen süchtig, nach unserem Handy oder nach vielleicht gewissen Vergnügungen oder anderen Dingen oder auch, dass wir einfach so Dinge normal werden lassen, ja, so die bayerische Bierkneipenatmosphäre, wo man irgendwie nur an sich denkt und vielleicht auch über andere herzieht man gerne oder einfach auch so, das ist auch wichtig, Sünden sind nicht immer nur Dinge, die wir falsch machen, sondern auch Dinge, die wir unterlassen. Klar, wir werden auch schuldig, indem wir Dinge nicht tun. Und das ist jeden Tag so, wir können rausschauen, da gibt es Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Da gibt es die Oma, unseren Freund, der uns braucht. Da gibt es das Kind in Ecuador, das unser Geld braucht, letztendlich. Ja? Also wer ist unser Nächster? Klar, erstmal der, der hier neben uns ist eigentlich, unser Nächster. Und das eigentlich nicht zu tun und andere Dinge lieber zu tun, ist auch schon nicht perfekt. Es geht nicht darum, dass es jetzt Sünde sein könnte und irgendwie moralisch, juristisch so ist, dass es eine lästliche Sünde ist, sondern es geht darum, dass wir eigentlich gucken, dass wir lieben. Und das ist das Zentrale. Also ein Christ zu sein heißt nicht nur nicht zu sündigen, sondern heißt vor allem die eigene Personalität, die eigene Freiheit zu verschenken. Wenn wir das machen, können wir gar nicht mehr sündigen. Das wusste schon der heilige Augustinus, jetzt lieb und sündige Liebe und dann sündigst du nicht mehr, in Anführungszeichen. Ja? Also Liebe und dann tu, was du möchtest. Also wer liebt, wer wirklich liebt, wer sein Leben verschenken möchte an seine Familie, an seine Freunde, der kann gar nicht mehr, in Anführungszeichen, sündigen. Das ist das Zentrale und das ist vielleicht ein guter Abschluss auch. Der beste Weg zur Beichte, der beste Weg vor der Beichte, nach der Beichte ist die Liebe. Darum auch Schule der Liebe. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie nur alles richtig machen, sondern dass wir noch mehr tun. Also ein gutes Leben, ein Leben als Christ heißt nicht nur alles richtig zu machen, sondern noch mehr, nämlich zu lieben, sich zu verschenken, wirklich sich hinzugeben. Das ist das Geheimnis des Glaubens.
Ja, Herr Dietlein, vielen Dank für diese abschließenden schönen Worte zum Sakrament der Wiederversöhnung, die heilige Beichte. Das war sie also auch schon wieder, die heutige Folge vom Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung der Grundlagen des christlichen Glaubens. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und wenn Sie wollen, können Sie die Sendung gerne bei unserem CD-Dienst bestellen am Montag und zwar unter 08328 921 120. Ich wiederhole 08328 921 120. Gerne können Sie die Sendung natürlich da auch für andere bestellen als CD und sie weiter verschenken. Natürlich ist sie auch herunterladbar als Podcast und zwar auf horeb.org. Für Sie war Leon Bichler am Mikrofon und ich bedanke mich ganz herzlich und ganz besonders auch bei meinem heutigen Gast Georg Dietlein, dass er sich wieder Zeit für uns genommen hat und zwar heute zu einem oft etwas unterbelichteten Thema, nämlich ging es um das Sakrament der Wiederversöhnung. Herzlichen Dank, Herr Dietlein.
Vielen Dank.
Und um 15 Uhr sind Sie jetzt im Anschluss herzlich eingeladen, am Gebet zur Todesstunde des Herrn mit Barmherzigkeitsrosenkranz teilzunehmen. Ihnen allen wünsche ich noch viel Freude und geistigen Gewinn mit dem weiteren Programm von Radio Horeb, Leben mit Gott.